Der Titel dieser Predigt ist ein Wort Jesu, das da heißt, fürchtet euch nicht. Wir erleben derzeit einen spürbaren Systemwechsel, so wie einst das Volk Gottes in Ägypten. Und da steht im 2. Mose, da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Wir aber wissen, dass eine große Leidenszeit für das Volk Gottes im Alten Testament mit diesem Regierungswechsel begonnen hat. Und für einen Kenner der Geschichte, namentlich der Kirchengeschichte, ist das nichts Neues, nichts Unerwartetes, auch nichts, was uns heute noch überrascht. Es ist ja nun soweit. Und dieselbe Botschaft läuft bis zu diesem Tag wieder und wieder durch die Welt. Ein neuer Herrscher, ein neuer Politiker, einer mehr, der nichts weiß von Josef, nichts weiß von Christus, nichts wissen will. Wie aus der untersten Erde gestampft steht er nun da. Und das Wort Gottes stellt fest, da kam ein neuer König auf über Ägypten. Und wir wissen, Ägypten ist das biblische Synonym für die Welt, für ihr furchtbares System, für ihre Gottesferne. Wie der Psalm 2 sagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie erschrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. So wird uns ja auch im Buch der Offenbarung die große Wende in der Weltgeschichte gezeigt, der Beginn des entscheidenden globalen Regierungswechsels. Denn dort wird uns von Johannes gesagt, ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Und ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Und mit diesem Tier aus dem Völkermeer treten sie dann öffentlich vereint zum großen Kampf an. Die Kräfte von unten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen hier auf Erden, wie wir sie heute schon spüren an den Früchten, an ihrem diabolischen Würgegriff, der sich längst global auswirkt. Und mittendrin die Gemeinde Jesu, das noch auf der Erde verbliebene Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Die Diskrepanz könnte nicht größer sein zwischen den zu ihrem Herrn Jesus betenden Himmelsbürgern und dem, was dort weiter verkündigt wird vom Wort Gottes, als da steht. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Dann hat also die jetzt schon allgegenwärtige Propaganda über die korrupten Medien und der Nutzung der perfektionierten Informationstechnik aufgrund der allgemeinen Verdummung endlich den höchsten Zustimmungsgrad auf Erden herbeigeführt. Ist man doch heute schon in der Lage, in Echtzeit die gesamte Welt gleichzuschalten und auf eine einheitliche Linie zu bringen. So hofft man jedenfalls in den verantwortlichen Kreisen. Ein neuer Herrscher, der nichts weiß. Nichts weiß vom Segen des Evangeliums von Christus, den es dieser Welt beschert hat im Lauf der Jahrhunderte in vielerlei Hinsicht, wie zum Beispiel, dass es den Menschen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit beschert hat, dass das Christentum das weltweite Sklaventum bekämpft und, wo es ging, abgeschafft hat, dass es die Rolle und den Status der Frau im Sinne Jesu Christi verändert hat, dass es christliche Nächstenliebe und die Entwicklung des Krankenhauswesens hervorgebracht hat, dass es die Wissenschaft und das Bildungswesen im Sinne des Schöpfers befruchtete, und dass es die Einstellung zum menschlichen Leben in gottgewollter Hinsicht verändert hat, so wie auch die Arbeitsverhältnisse und die Wirtschaft. Das alles ist aber großteils zerstört und vielfach vergessen oder weggeleugnet worden in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise stehlen politische Gruppierungen sich ein Verdienst um diese Errungenschaften, missbräuchlich für ihre menschenverachtenden Ideologien. Die Realität sieht jedenfalls heute wieder ganz anders aus. Das okkult-diabolische Neuheidentum wird zum Ende hin die fröhlich-orphische Urhorde hervorbringen, die einst Georg Huntemann für diese Zeit prophezeit hat. Und die findet in dieser globalen Lügengesellschaft unserer Tage einen satten Nährboden. Jedes Leben zählt, sagt die Regierung. Black Lives Matter schreit die Urhorde und kaum einer der kognitiv unterernährten Medienkonsumenten denkt auch nur einen Moment nach über die sterbenden schwarzen Kinder in den Kobaltgruben im Kongo, für unsere Batteriegelüste oder an die Millionen der getöteten Ungeborenen. Ein neuer König, der Welt das alles nicht vor Augen führt und wenn doch, dann nur um ein noch größeres Lügengebilde aufzutürmen. Ja, die Erdenbevölkerung wird ihm weiter verwundert huldigen und sie ist längst dazu passend geformt worden im steten Wechsel. Ein Blick in die Geschichte Deutschlands zeigt zum Beispiel, dass man dort von 1910 bis 1950 vier Regierungssysteme durchgemacht hat, mit 4 Staatsverfassungen, 3 Reichsflaggen und 2 Revolutionen, 2 Weltkriege, 2 Zusammenbrüche und 3 Neuanfänge. Und heute, den Kommentar wollen wir uns hier ersparen. Und in unserem Land, wo man einst von Felix Austria gesprochen hat, da war es nicht viel anders. Von der Monarchie über den Ständestaat, vom Anschluss an Deutschland bis hin zur Republik. Und was haben wir heute? Eine neue Herrschaftsform. Ich darf uns auch hier dafür den Kommentar ersparen. Das gebietet uns ja die Gottesfurcht. Denn die ist zu allen Dingen Nütze und sie ist bekannt als der Anfang der Weisheit. Aber genau die ist ja zur größten Mangelware geworden. Und jetzt einmal global gefragt. Von wie vielen Ländern dieser Welt könnte man behaupten, sie wären verschont geblieben von den umfassenden Umwälzungen in letzter Zeit? Außer vielleicht den bekannten, langjährig extremen Diktaturen. Überall herrscht Verunsicherung und Angst. Lügenhafter Dilettantismus von oben diktiert die medial gesteuerte Volksverblödung und so verändert sich das Gesicht der Welt in atemberaubender Folge, was nicht nur an unseren Maulkörben ersichtlich ist. Immer schrecklicher klingt uns der Ruf, ein neuer Herrscher, eine neue Herrschaftsform. Und wie muss das Wort Jesu heute der Gemeinde immer lauter und ernsthafter klingen in den Ohren und Herzen? Ich sage euch allen, wacht, denn jeder Neue, der kommt, der weiß nichts von mir, will nichts wissen, kann nichts wissen, will nicht, dass wir etwas wissen. Und mit jedem neuen Regierungswechsel und der damit verbundenen Korruption in der Staatsgewalt geht wieder ein weiterer, ein neuer Gesinnungswechsel einher, wie unser Eingangswort so bemerkenswert kommentiert. In der Gesinnung der Welt und ihrer Despoten herrscht naturgemäß seit jeher eine völlige Ignoranz und Unkenntnis von den Dingen, die Gott tut. Und deshalb ist ihr die Gemeinde des Herrn immer etwas völlig Fremdes und Unverständliches geblieben. Sie kann mit ihr nichts anfangen. Die Gemeinde passt nicht in das Schema. Denn das wahrhaft himmlische Bürgervolk ist nicht beheimatet in dieser Welt. Vor dem gleichen Problem ist damals auch der römische Statthalter gestanden. Was soll ich denn mit Jesus tun, den man den Christus nennt, fragt er. Und was hat er und das Volk dann am grünen Holz getan? Geschrien haben sie alle, und freilich hat Wilhelm Busch ganz zu Recht gesagt, mitgeschrien hätte ich, kreuzige ihn. Aber es bleibt dabei, die Regierenden haben weder Gehör, noch Spürsinn, noch Erkenntnis für das Wirken und Walten Gottes in der Geschichte und in der Gemeinde. Was sie entscheiden und was sie tun, tun sie in geistlicher Unkenntnis. Aber mitten in ihrem Tun erfüllt Gott konsequent sein Wort für jedes Zeitalter und er denkt dabei an die Seinen. Der gute Hirte führt sein Volk von jeher ganz getreu durch alles hindurch. Wie im Psalm 95 steht, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Für die Welt und ihre Schergen aber musste Jesus bitten, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Auch dem Paulus waren dazu Worte in diesem Sinn gegeben an die Korinther, wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und so bildet Gott weiterhin mitten in der Völkergeschichte seinen Weg zur Erlösung von Schuld und Finsternis. Und diese Linie läuft seit Seth über Abraham, über Mose und David hin zu Christus. Und dann bis heute zu uns her von und in Christus. Und überall, wo die Gemeinde Jesu in einem Volk lebt und wo Menschen mit Gottes Hilfe anhand des Evangeliums von Christus erreicht werden, da berührt Gottes Heilslinie die Geschichte der Völker und der Welt. Wie in dem bekannten Wort steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und von diesem Wort her und vom neuen Wesen her dürfen wir als seine Gemeinde die Menschen der Welt auch nur lieben. Ja, wir sollen der von Gott geliebten Welt ganz offen zugewandt sein und ihr dienen, auf Christus hin. Aber halten wir dabei auch fest, Gott hat bei seinen Gerichten und seiner Vorsehung immer die Oberhand behalten, ihm ist nie etwas entglitten in der Geschichte dieser Welt, im Gegenteil. Wie er es einst seinem Freund Abraham bis ins Detail prophezeit hat, viele Jahre bevor überhaupt ein Volk aus dessen Lenden existiert hat, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und Gott weiß von jeher, worum es geht, was zu tun ist und was geschehen wird. Das beweist er nachdrücklich mit seinen Vorhersagen und Bestimmungen. Verlieren wir deshalb auch jetzt in diesen Tagen nie aus den Augen, dass unserem Herrn die aktuellen Ereignisse, die Systemwechsel und was dazugehört, nicht entgleiten werden. Er weiß im vollen Umfang und mit allen Konsequenzen, wovon er spricht, wenn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Natürlich verunsichert es sie auch viele von uns oft ganz enorm, die Panik, die von den Medien ringsum verbreitet wird und wie jetzt die Angst geschürt wird. Ja auch, gerade uns, die wir aus einem jahrzehntelangen Wohlstand damit in eine Zeit kommen, von der zwar oft und viel geredet und geschrieben worden ist, aber erstens sind die meisten von uns nicht entsprechend vorbereitet und zweitens kommen nahezu täglich neue, unerwartete Faktoren hinzu. Und die Leidensbereitschaft der heutigen Christenheit hier im Westen entspricht deshalb nicht jener der geplagten Generationen früherer Tage, die sich im Wort Gottes zu wappnen wussten. Denn dass ein Laodicea nicht ein Philadelphia sein kann, das ist uns, denke ich, allen klar. Fest steht aber, was uns betrifft, die allgemein so lockere christliche Show der letzten Jahrzehnte wird durch die Wurfschaufel in der Hand unseres Herrn ein konsequentes Ende finden, wenn er in nächster Zeit seine Tenne durch und durch reinigen wird und den Weizen in seine Scheune sammelt, wie er den Propheten Daniel ankündigen ließ, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und damit noch einmal zum Bild der Lehre unseres Eingangswortes, zum Pharao. Denn der geistliche Aspekt dazu in der Welt- und Menschheitsgeschichte, der wiederholt sich zwangsläufig immer wieder, aufgrund der Feindschaft zwischen der Schlange und dem, der ihr den Kopf zertreten hat. Wie hat das Wort genau geheißen? Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Die Rede ist vom Pharao. Der Titel Pharao hat nach Meinung des Geschichtsschreibers Josephus die Bedeutung von König, weil das ägyptische Uiro mit dem Artikel Fuiro den König bezeichnet und die Königsschlange. Die Hieroglyphe des Königs bedeutet somit große Schlange und großes Haus in seiner Mitte. Und damit ist die aktuelle Parallele zu unserem biblischen Eingangstext gegeben, denn das Ziel des damals neu aufgekommenen Pharaos war die dauernde Kontrolle und Niederhaltung der Gemeinde des Gottesvolkes. Und seine teuflische Taktik lautete: Wir wollen klug dabei vorgehen. Kennen wir sie bis ins Detail, seine Worte? Wohlan, sagt er, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen. Wohlan! Dieses Wort klingt in der Ursprache des Alten Testaments aber noch viel temperamentvoller. Wörtlich heißt es nämlich Haba. Und dieses Wort kommt so nur noch im ersten Buch Mose vor beim Turmbau zu Babel. Bei diesem uralten Wunsch des Menschen, der der Absicht und Natur seines ersten Vaters entspricht, nämlich dem Teufel und seiner Überheblichkeit. Als dort steht und sie sprachen Haba, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und mit diesem so antreibenden Haba sollte die damalige Menschheit angestachelt werden zum blasphemischen Turmbau. Und deutlich hört man die Stimme und die diabolische Absicht des Treibers heraus. Das geht aber nur so lange, bis wir drei Verse weiter erfahren, wie Gott ihren Ruf aufnimmt und entsprechend reagiert mit seinem Haba. Wo er sagt, wohlan, lasst uns hinabfahren und ihrem Treiben ein Ende bereiten. Wir alle kennen diese Geschichte. Sie stellt ein immer wiederkehrendes Agieren der Schlange dar. In jüngster Zeit aber dünkt unser einen das penetrante Wohlan der gleichgeschalteten Medien und der Weltgemeinschaft und ihrer Herrscher unangenehmer und unangebrachter denn je. Betrachten wir dazu auch noch einen anderen Aspekt im Mund des damaligen neuen Königs. Als er sagt, wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Das kennen wir doch auch, nicht nur vom Holocaust. Auch der neue König ordnete die Niederhaltung der Bevölkerungszahl an, und so ist es leider hier bei uns im Dritten Reich an den Juden geschehen. Und heute ist das Thema weltweit so aktuell wie nie zuvor. In Bezug auf die Christen und die für sie jetzt sozialen Einschränkungen wirkt sich das in der Vorzeigediktatur dieser Welt in China bereits fatal aus. Die neuzeitlichen Beherrscher der Welt, die kennen keinen Herrn, keinen Retter, keinen Erlöser, außer sich selbst und ihrem Mammon. Daher auch ihr Verfangensein in den Geleisen ihres Denkens, in ihrem Feindbild gegenüber dem Evangelium vom Sohn Gottes. Angetrieben von dem, der keine Zeit hat, was sich jetzt Tag für Tag deutlicher zeigt. Und nicht einfach ziehen lassen wollte ja der neue König das Gottesvolk. Das wäre zwar ein logisch überlegter Ausweg gewesen, aber nein, er sucht Schuld beim Volk, um es weiter versklaven zu können. Auch nichts Neues unter der Sonne, nicht wahr? Auch uns als Gemeinde Jesu wird die Welt nicht ziehen lassen. Sie wird uns auch niemals lieben, weil wir gebunden sind von Seilen der Liebe und gehalten darin und vor allem glücklich, unseren Herrn Jesus bezeugen zu dürfen zur Zeit und zur Unzeit. Und das stört den Stolz und den Hochmut der Welt seit den Tagen des Römischen Reiches, dass ein Mitgekreuzigter seinen gekreuzigten Herrn als seinen Retter verherrlicht. Die Welt, die zieht da anderes vor, Höheres, wie sie meint, und sie geht damit verloren. Und nicht zu übersehen ist deshalb auch der zu allen Zeiten bewiesene Durst der Herrscher, all dieser Cäsaren der Welt bis hinein in unsere Zeit und unsere Regierungen, Es ist der unsägliche und unstillbare Zug nach Anbetung ihrer eigenen Person. Wir könnten sogar Nimrod übergehen und erst bei Nebukadnezar anfangen. Es ist einerlei. Über die römischen Kaiser bis hin zu Hitler und zu jenem verstorbenen österreichischen Bundeskanzler, der nie genug an Ehre und Anerkennung für sich haben konnte, wie er selber betonte, es herrscht bis in unsere Tage allemal der gleiche Kult in den Obersten des Volkes vor, den aber wir als die an das Wort gebundene und sein Wort klar verkündigende Gemeinde nicht mitmachen können vor Gott und auch nicht werden. Und so hat die wahre Gemeinde Jesu auf Dauer nie Raum gehabt, neben jeder wie auch immer gearteten Weltanschauung. Das ist nur der staatsgebundenen Kirche möglich, die sich bisher jedem Regime hurerisch angebiedert hat. So war es immer und so wird es sein, bis wir endlich ausziehen dürfen in die himmlische Heimat. Aber schon heben wir die Häupter in der Erwartung dessen, dem allein alle Ehre zusteht. Bis er kommt, sind und bleiben wir hier allerdings ein Fremdkörper im Organismus, ausnahmslos jeder Politik und der gesamten Weltgemeinschaft. Wie unser Herr uns ja gesagt hat, ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und so werden wir wie Lot weitergequält durch die politisch-gesellschaftlichen Maßnahmen, die uns einem in letzter Zeit schrecklich die Luft rauben und die irdische Lebensfreude mit dazu. Deutlicher denn je machen sie uns seit heuer bewusst, dass hinter der gesamten Menschheitsgeschichte Mächte stehen, und zwar unheimliche Mächte, die wir nicht begreifen und auch nicht verhindern können. Wir müssen uns vielmehr betroffen selber eingestehen, dass der Mensch als solcher in dieser Welt absolut nicht frei ist, in gar keiner Weise. Ja, wir gewinnen den Eindruck, dass wir alle seit dem Sündenfall von übermenschlichen Kräften geschoben werden, durchgepresst durch den Lauf der Weltzeiten, wobei heutzutage in schwindelerregender Folge immer ärgere Bedrohungen heraufbeschworen werden. Passend hörig und gefügig gemacht dazu von den omnipräsenten Medien, fürchtet sich der überwiegende Teil der heutigen Menschheit ohnmächtig hindurch durch die grausame Abfolge angekündigter Schreckensszenarien, die uns alle überfluten. Exakt zeitorientiert abgestimmt und inszeniert von satanisch orientierten Magnaten. Würgende Angst und Ohnmacht regieren als apokalyptische Vorboten inmitten dem pöbelhaft herrschenden Terror und der politisch berechnenden Willkür und immer mehr heidnisch veränderten Lebensbedingungen. Knapp ist sie geworden für alles Irdische, die kostbare Zeit. Rasant schmilzt sie dahin, denn der Böse weiß ja weitgehend, was kommt, und damit weiß er mehr als wir. Weil unter den Menschen aber nur die allerwenigsten ahnen, was das bedeutet, kann seine dämonische Bedrohungsmaschine ungehindert und unerkannt vorwärts schreiten. Das war aber nicht immer bei allen so. Unser Herr Jesus und mit ihm und nach ihm die ersten Christen haben für die Wirklichkeit der dämonischen Kräfte einen klaren Blick gehabt. Ihnen war bewusst, wie von dort her unser Leben aufs Tiefste bedroht wird. Und wie oft hat schon der Apostel Paulus solch unheimliche Situationen deutlich herausgestellt, wenn er zum Beispiel sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, so in Epheser 6. Uns aber gibt sie ein tiefes Rätsel auf damit, die Existenz dieser dunklen, dämonischen Mächte, mit ihrem Einbruch in die Menschheitsgeschichte. Ein Rätsel für den Christen, genauso wie für den Nicht-Christen. Ein Rätsel, das keiner von uns ausreichend lösen kann. Der Mensch steht bei den letzten Fragen des Lebens ja nahezu überall vor Rätseln, für deren Lösung unser Intellekt bei weitem nicht ausreicht. Und das bringt uns in eine sehr verunsichernde und unangenehme Lage, weil uns die eigentlichen Grundvorgänge unseres Lebens und der Welt damit völlig undurchsichtig bleiben. Und doch begreifen wir heute mehr denn je, wie sehr die unheimliche Wirklichkeit dieses irdischen Lebens von übermenschlichen, dämonischen Mächten beeinflusst wird. Ja, wir erkennen immer deutlicher ihre finsteren Auswirkungen im schauerlichen Tagesgeschehen im Verlauf der Weltgeschichte. Wir können sie nicht analysieren und können diese Kräfte auch nicht näher beschreiben, weil sie sich konsequent der menschlichen Forschung entziehen. Aber wir werden ihrer grauenvollen Wirklichkeit gewahr und wir bemerken, wie sehr von daher auch unser ganzes Leben bedroht ist. Wir erkennen jetzt als denkende Menschen, in welch einer unheimlichen Weise wir ihnen persönlich ausgesetzt und ausgeliefert sind, wie ja nahezu auch die ganze Menschheit. Und je tiefer wir unsere Erlösung durch Gottes Kraft in Christus realisieren dürfen, umso mehr bedrohen uns jene anderen Kräfte, und zwar uns alle. Und so nehmen die persönlichen Katastrophen im Leben vieler Menschen derzeit lawinenhaft zu. Die steigende Arbeitslosigkeit, die vielen nicht durchgeführten Operationen und die drohende Verderbnis durch die für die meisten unheimliche Zwangsimpfung. Die globale Gesamtlage stellt sich immer mehr als hoffnungslos dar und damit ist die Situation der Menschheit zum Verzweifeln geworden. Ein praktikabler und menschlicher Ausweg ist effektiv nicht mehr in Sicht. Ein neuer König. Das Tier wird als Hoffnungsträger bejubelt und bewundert werden, wenn es soweit ist. Aber die kommende Zeit wird dabei für uns als bisher wohlstandsverwöhnte Christenheit keineswegs von Nachteil sein, weil wir diese letzte Wegstrecke auf Erden unter der zwar vorhandenen Bedrängnis in freudiger Erwartung unseres Herrn gehen dürfen. Unsere Erlösung naht. Und darum lasst uns jetzt den Blick aufheben zu ihm. Und fragen wir doch lieber nach dem, was Ewigkeitswert hat. Ob denn unsere Herzen bereit sind und konzentrieren wir uns auf das Wesentlichste, auf den Herrn und auf sein Tun. Paulus hat das Wirken der dämonischen Mächte in Römer 5 und 6 unter dem Sammelbegriff die Sünde zusammengefasst. Und wenn er dort von Sünde spricht, meint er nicht einzelne Sünden wie Empfindlichkeit, Lüge, Betrug, sexuelle Entgleisungen und andere Einzelpunkte, sondern jene dämonische, übermenschliche Gesamtmacht, die das Wort Gottes unter diesem Gesamtbegriff zusammenfasst als die Sünde. Ihm ist bewusst gemacht worden, dass wir nicht nur mit Fleisch und Blut und menschlichen Kräften in und um uns zu kämpfen haben, sondern dass uns eine übermenschliche Macht bedroht in unserer ganzen Existenz, als Einzelne und als gesamte Menschheit. Und Paulus ist dabei auch klar geworden, dass es für uns kein Entrinnen vor dem Zugriff dieser Macht geben wird. Die Menschheitsgeschichte ist ja bis heute grundsätzlich ein ständig wechselnder Versuch, sich dieser Bedrohung zu entziehen. Und doch erliegt eine Generation nach der anderen bewusst oder unbewusst dieser unheimlichen Macht, die wie eine Diktatur über die gesamte Menschheit aller Schattierungen herrscht. Und es wird ja niemand von uns gefragt, ob wir da hineingeboren werden wollen unter diese Bosheitsmächte. Niemand wird gefragt, ob er da leben möchte unter dieser Diktatur. Wir finden uns aber alle unter ihr und sind ja ausgeliefert. Je nachdem, welche geistliche Macht der Bosheit momentan vorherrscht in unserer entsprechenden Region. Aber als Gotteskinder leben wir ja vom Ende her. Das ist auch nicht mehr zu übersehen, denn unser Ziel ist jetzt spürbar näher, als da wir gläubig wurden. Auch wir haben ja eindeutige Weisungen für diese Tage von unserem Herrn erhalten, wo er uns zum Beispiel sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Halten wir darum unseren Blick unverwandt auf die uns von Gott verkündigten Tatsachen gerichtet, denn die kann und will und wird uns die Welt mit ihren Medien in keinster Weise vermitteln. Sie weiß ja nichts davon. Prüfen wir aber dazu immer wieder unseren Status vor dem Allmächtigen. Wie ist es? Sind wir als die Armen im Geist reich vor Gott? Haben wir Schätze im Himmel gesammelt oder haben wir Geld und Zeit ins Irdische investiert die ganze Zeit? Reich sind wir ausgestattet worden in unserem Herrn, reich am inneren Menschen. Wir haben die geistliche Waffenrüstung erhalten, die in allen Teilen Christus darstellt, sodass uns die irdische Gefahr im Endeffekt nichts anhaben kann, wie der Herr sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können, die die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Denn weil Gott von Anfang an wusste, wie unsere Lage sein wird in dieser Weltzeit unter den Mächten der Bosheit, ist Jesus ja rechtzeitig unser Bruder geworden. Er ist gekommen, um unsere unheimliche Menschheitssituation zu durchbrechen. Und das war der große Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat. Oh, dieses schöne Wort aus Micha 2. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Es geht Gott um unser Seelenheil, dass die herrschenden Mächte der Bosheit unter dem Fürsten, der in der Luft herrscht, in uns noch rechtzeitig ruinieren wollen. Und global werden sie damit sehr weit kommen, mit diesem Vorhaben, wie es aussieht. Ja, und was meinen denn die ach so Sicheren unter uns? Was würde mit uns werden, wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte? Es würde kein Mensch gerettet werden, sagt Jesus. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Das ist eine gottgegebene, eine fertige Tatsache, die exakt so kommen wird. Aber unser Herr Jesus hat uns im Auftrag des Vaters in seinem immensen Leiden noch weit mehr erworben, was sich in der gegenwärtigen Zeit und in der noch irdischen Zukunft als rettend erweisen wird. Und warum er uns darum auch sagen kann, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Und hunderte Psalmworte werden sich dazu auch hier wieder als sicher und hilfreich erweisen, wie im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Da sehen wir uns den Schutz und den Schatz an, den er uns so teuer erworben hat, ohne den wir verloren wären in dem Kampf, der vor uns liegt, wenn er uns nicht befreit hätte. Blicken wir dazu jetzt einmal tiefer als sonst hinein in das so selig machende Wort, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und schauen wir uns anbetend an, was da im Hintergrund für uns Sünder erkämpft worden ist vom Sohn Gottes, der Namen trägt wie starker Gott und Friedefürst, so dass wir den kommenden Tagen im inneren Frieden begegnen können, im steten Aufblick auf ihn. Und das soll heute Balsam vom Himmel sein für die geängsteten Seelen. In Römer 6,10 heißt es in Bezug auf die dämonische Macht mit der Bezeichnung Sünde, die vom Satan im Garten in Eden in diese Welt gebracht worden war, denn was er, nämlich Christus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Das heißt, mit der Blickrichtung auf die Sünde und diese Tat Jesu gilt ein für alle Mal. Und damit, dass Jesus auf unsere Erde kam und unser Bruder geworden ist, ist er als der Herr der Herren in die Geschichte der Menschheit eingetreten. Denn über ihn hatte die dämonische Weltmacht Sünde keine Gewalt. Und so stellt Jesus in seiner Person die Durchbrechung der Diktatur der Weltmacht Sünde dar. Und damit gibt es ab da einen Punkt in der Welt, an dem die dämonische Großmacht scheitert. Denn hier am Kreuz, da war plötzlich Freiheit. Und da ist weiterhin Freiheit im Sohn Gottes, weil in Jesus der Einfluss Gottes unmittelbar hereingebrochen ist in die Menschheit. Und darum kann er uns auch sagen, für diese und für die kommende Zeit, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Kinder, wir werden durchkommen. Und wir werden bewahrt bleiben, wenn wir wachen und bereit sind und wenn wir in Christus bleiben. Denn das Kommen Jesu, sein brüderliches Einschreiten, bedeutet die Durchbrechung der unheimlichen Lage für uns Menschen. Weil mit Jesus das Ende der absoluten dämonischen inneren Diktatur in unseren Herzen gekommen ist. Mit seinem Sieg ist die Dämonie der Menschheitsgeschichte an dieser Stelle aufgehoben. Und das dürfen wir im Herzen festhalten, wenn wir jetzt in den Rest unserer Zeit hineingehen. Seid nur getrost und unverzagt. Unser Gott ist größer als alles. Und Jesus Christus hat nicht nur das Recht als der Stärkere, sondern er hat es auch blutig erworben, uns zu sagen, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Der Auftrag Jesu, den er von Gott hatte, war aber noch umfassender. In seiner Person sollte nicht nur die Diktatur dieser Großmacht aufgehoben sein, Jesus sollte diese unheimliche Weltmachtsünde außerdem in ihrer Wurzel treffen und ihre Machtstellung grundsätzlich überwinden und aufheben. Warum das nur durch sein Sterben geschehen konnte, ist allerdings ein tiefes Geheimnis. Und daran wird aber deutlich, dass sein Sterben kein gewöhnliches Sterben war, sondern wie der Psalm 22 bezeugt, war es ein Ringen mit jenen übermenschlichen, dämonischen Mächten, die uns nur zu gern alle total ruinieren möchten. Es ist das tiefste Geheimnis der Menschheitsgeschichte, was auf Golgatha geschehen ist, als Jesus dort am Kreuz den Entscheidungskampf mit der dämonischen Weltmachtsünde ausgetragen hat. Dieses Geheimnis werden wir erst in der Ewigkeit durchschauen. Dann, wenn wir im vollen Leben sind und ein völlig neues Denkvermögen besitzen werden. Dann wird ersichtlich werden, wie es möglich war, dass Jesus auf Golgatha die dämonische Diktatur endgültig durchbrochen und überwunden hat. Denken wir an sein Wort aus Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und als er dann gerufen hat, es ist vollbracht, da war diese Diktatur beendet. Und der Weg in die Freiheit für die gesamte Menschheit war gebahnt. Da war das Schuldzusammenhang gelöscht und die Machtstellung jener Weltmacht endgültig überwunden, durch die jeder Mensch von Geburt an versklavt ist. Eine ganz neue Lebenssituation ist an jenem Tag durch Jesus entstanden, für die gesamte Menschheit, für jeden, der den Herrn anruft und gerettet wird. Jene übermenschliche, dämonische Weltmacht, die Sünde, die ist von ihm grundsätzlich entmachtet und ihrer Herrschaftsstellung beraubt worden. Aber glaubst du das? Und das hat Jesus am Kreuz vollbracht. In seiner Person ist nun die Freiheit von jener unheimlichen Macht unter uns vorhanden. Und das ist das Wichtigste für die kommende Zeit, denn die Sünde ist der Leute Verderben, steht in Sprüche 14, nicht irgendein Regime, die Sünde. Wer sich Jesus nicht jetzt anschließt, der hat keinen Teil an dieser Durchbrechung der Dämonie, die über der Menschheit liegt. Und der muss und wird in Angst und Panik bleiben vor dem, was kommen wird, denn er ist und bleibt den dämonischen Mächten ausgeliefert und untertan. Wer sich Jesus aber öffnet und ihn in sein Leben hineinnimmt, um ihm anzugehören, der ist der absoluten Diktatur jener Macht entnommen. Nur in Jesus, der mitten unter uns lebt, wenn wir ihn auch nicht mit unseren leiblichen Augen sehen, nur in Jesus ist uns Freiheit von jener dunklen Macht gegeben. Ja, selbst ist die Verkörperung der neuen Lebenssituation, die er der Menschheit durch seinen Kampf am Kreuz bereitet hat. Und vergessen wir nur nicht unsere mehr als felsenfeste Stellung in Christus. Wir sind versetzt aus der Obrigkeit, aus dem Herrschaftsbereich, aus der Diktatur der Finsternis, jener dämonischen Weltmacht, in das Reich, in den Herrschaftsbereich seines lieben Sohnes, Jesus. So steht es in Kolosser 1,13. Wer sich Jesus im Glauben angeschlossen hat, der ist damit grundsätzlich von der Macht der Finsternis gelöst, die die Menschheit versklavt hat. Wobei das aber in keinem Widerspruch steht zu der Aussage, dass wir durch viele Bedrängnisse eingehen müssen ins Reich Gottes. Denn Gottes Wort und er selbst verbürgt uns eindeutig sein Geleit dazu. Denn den Seinen gilt die absolute Zuneigung des großen Hirten, der Schafe. Wie im Psalm 34,20 steht, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Ja, und haben wir diese Erfahrung nicht schon mannigfaltig gemacht in unserem Leben bisher? Haben wir nicht erlebt, was der Psalmist so freudig ausruft? Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Psalm 34,5. Das kennen wir doch auch so, aus eigener Erfahrung, nicht wahr? Oder mit Vers 7, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und wissen wir doch mit absoluter Sicherheit, dass Gott für uns ist. Das bezeugt er gleich dreimal im Psalm 56. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Im Psalm 118, ich rief zum Herrn in meiner Not. Der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe. Also fürchten wir uns nicht. Gehen wir nun wiederum hinan, in der Kraft Gottes des Herrn, und preisen wir seine Gerechtigkeit allein.